Die letzten Monikaner, der ultimative Podcast für alle, die glauben, ab und an im falschen Film zu sein. Mit Monika Gruber und Andreas Hock.
Eier, wir brauchen Eier.
There is a new sheriff in town.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben.
Guten Morgen, liebe Monika. Ich
Guten
begrüße
Morgen.
Dich.
Servus.
Endlich wieder im Lande. Wir müssen noch den Grund für unsere Zwangspause erklären, weil du hast dich aufgemacht ins Vereinigte Königreich, in dem du die letzten Tage zugebracht hast.
Genau, ich wollte unbedingt Prinz Charles. Nein, ich war mit meinen Damen, meiner Kanasterin.
Der ist schon vergeben.
Der war, ja Gott sei Dank, mit seinen grasligen Wurstfingern. der fährt echt mal, der fährt mir nicht mehr. Das ist so Katzenkinder. Steht auf, der tappt die oben. Auf alle Fälle, also ja, da würde ich auf den Titel pfeifen. Nein, ich war mit meiner Kanasterrunde, haben wir beschlossen, dass wir einen Kultururlaub machen. Und da waren wir im schönen Cornwall, weil die Zeit reif ist für Idylle, pilchereske Idylle, und das war, also vor allem in den Cotswolds, das kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal da hier will, also wirklich im Süden von England, der ist wirklich, ja, wirklich pilcheresk schön. Er ist, manche Städte erkennt man, als, ja, dass London eine sehr reiche Stadt in einem eigentlich armen Land ist. Das ist wirklich zu sehen, und in den Städten am Meer, die sind, also St. Ives war die Ausnahme, da sieht man, das ist wirklich so ein idyllisches kleines Küstenstädtchen, was echt schön war, aber bei anderen Städten sieht man, dass schon ziemlich abgeranzt ist, und das am Zustand der Zähne der Engländer sieht man, dass die Versorgung, die medizinische Versorgung, dass da nicht so weit her ist, aber sie sind trotz allem und trotz vierspuriger Kreisverkehre, was echt eine Challenge war. Ich bin bei Heathrow rausgefahren mit dem Mietauto zum ersten Mal auf der linken Seite und habe mir da gedacht, ich werde es nicht überleben, meine drei Mitfahrerinnen auch nicht. Aber es ist dann gut gegangen, wenn du einen guten Steuermann hast, geht's. Und die Engländer sind ja nicht so narrisch wie bei uns. Die lassen dich ja mal rein, wenn du auf der falschen Spur bist. Und die sind wirklich so, also wirklich so abgeranzt. Teilweise die Städte waren aber selbst da, wenn dich jemand auf der Straße anrempelt, dann bei uns, sondern die sagen, excuse me, love. Und da gehst du einfach, das ist einfach, da kriege ich schon gute Laune. Und das
aber darf ich nochmal einhaken? Du warst in den Cotswolds?
Cotswolds, ja.
Cotswolds, weil ich kenne die Cotswolds aus Gran Canaria, wo viele englische Touristen Urlaub machen.
Du meinst die Cotswolds? Ja, das haben wir jetzt eigentlich nicht so gesehen. Wir haben also wirklich gepflegte Pubs auf dem Land besucht, und ich sag's dir, die Landschaft, wenn du einfach so viel Grün siehst und Kühe auf der Wart und Schafe und die kleinen Stein, also die haben Zäune zwischendurch, aber diese typischen englischen Steinwälle, die Wiesen und Felder abgrenzen, das ist einfach. Also es ist wirklich traumhaft schön.
Wie war das Essen?
Du, erstaunlich gut. Also es gibt mittlerweile überall, kommst du durch. Also vor 25 Jahren, 30 Jahren war es natürlich anders, aber mittlerweile findest du überall was. Und es ist auch, My Fish and Chips gibt es in besserer und schlechter Qualität, aber das ist ja sowieso was, was ich mag. Und insofern, bei mir ist ja, sobald irgendwas frittiert ist, bin ich dabei. Und insofern bin ich safe in England. Und Frühstück hat sich auch, also früher war es ja wirklich so, Baked Beans, das ist jetzt nicht so meins, und irgendwelche riesenfetten Würstel, aber du kriegst ja überall Eier und Toast und Orangenmarmelade und gesalzene Butter. Und der Tee ist überall gut, und ich mag Schwarztee gern, englischen Frühstückstee, und der passt. Also das passt schon.
Du, ich hatte ja immer den Verdacht,
Tee und dann Cocktailstunde. Ja. Gin Tonic.
Man gleitet so hinein dann, ja. Aber ich glaube, dass ein bisschen auch das Essen für die Zähne wiederum verantwortlich ist. Also wenn du halt 50 Jahre lang diese Bohnen und die Würst früh und dann halt irgendwas frittiertest den restlichen Tag und 8 Pints, dann irgendwann hast du Skorbut und dann fallen es halt aus, die Beißer. Aber
also in kleineren Orten waren wir in Supermärkte drin, wo ich wirklich zu meiner Freundin gesagt habe, also wenn die Leute in dem Ort sich von primär dem ernähren, was da im Supermarkt gibt, dann wundert es mich nicht. Also sagen wir mal so, die Gemüse- und Obstabteilung ist sehr überschaubar, und da ist alles in Plastik verpackt, und die Äpfel haben so, also nach mehrmaligen Abwaschen haben die Äpfel so geschmeckt, dass du sagst, ich weiß nicht, was das ist, aber Apfel ist keiner. Und das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, da machst du mir meine Engländer nicht kaputt, weil die haben einfach einen großartigen Humor, die sind einfach wirklich, egal wo du bist, und selbst am Flughafen, wenn es schnell geht und da Hektik ist und so, put your sunglasses down, love! Und dann, das ist halt einfach, bei uns kriegst du eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Aber apropos, ich sehe an deiner Pinwand hinten, Du hast die Kampagne, die Anti-Grabsch-Kampagne
ja.
in den Schwimmbädern schon verinnerlicht und hast das hinkriegen, da müssen wir durch. Ich darf im Schwimmbad nicht grapschen. Herr Hock darf im Schwimmbad nicht Flüchtlingsfrauen
angrapschen. Ja, ich bin nicht die Zielgruppe. Offenkundig haben wir in Deutschland ein Problem mit übergewichtigen, rothaarigen Frauen, die sich an einbeinigen, dunkelhäutigen,
ja,
Minderjährigen mit zu kleinen Köpfen, wie ich auf dem Plakat sehe, zu schaffen.
Nur wenn ich besoffen bin, also nicht so, also dann doch.
Ja, aber du bist nicht rothaarig und auch nicht übergewichtig, aber das ist ja, man kennt ja diesen Fall. Man kennt ja den Fall, ja. Das ist ja aus dem Leben gegriffen, dass eben übergriffige, dicke Rothaarige sich an dunkelhäutigen Jungs zu schaffen machen.
Stingern und übrigens gut, bei uns dann hinterher auch, nachdem sie vom Bademeister ermahnt wurden, wahre Geschichte, bei uns stand eine 20-köpfige Gruppe dann vor dem Schwimmbad und haben den Bademeister bedroht.
Eine
also rothaarige Frauen,
ja,
beziehungsweise
ich, ja.
australische Austauschschüler waren das natürlich als primär.
Schön und ist auch das Plakat aus Köln, das mit der rothaarigen Dame ist ja aus Büren.
Aha.
Aus Köln ist Grabschen verboten, wo ein, ich glaube, ebenfalls ein bisschen rothaariger, es ist ein bisschen Framing von rothaarigen Menschen.
Engländer.
Ja. Also mit entrücktem Gesicht an den Po einer
dunkelhäutigen
ja,
Dame.
Ja, so beige, dunkelbeige.
Ja.
Ja, einfach.
Ja, man kennt es ja.
Ja. Wir haben ein Problem.
Es ist zu viel Klischee.
Nein, es ist so wie es ist, wird es geschildert. Was ich noch zu sprechen kommen wollte drauf, ist, dass du ja nach England geflohen bist wahrscheinlich, weil du einen kleinen Disput mit unserem früheren Gesundheitsminister, wie ich aus den Medien erfahren habe. Man kann dich nicht alleine lassen. Es ist wirklich, da passt er mal zwei Tage nicht auf und dann beherrschst du die Schlagzeilen, weil du dich mit Charlie Lauterbach über die Hitzewelle battlest.
Ich habe einfach diese ganze infantile, dieses bruttödliche Sommerhitze, wir werden alle sterben, Kampagne persifliert, indem ich gesagt habe, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und der erlaubt sich da tatsächlich zu sagen, also ich sollte mich schämen und ich wäre ein schlechter Mensch und es werden schließlich Menschen in dieser Hitze dement. Wo ich dann geschrieben habe, nein, das wird auch für viele Ärzte ja völlig neue Erkenntnis sein, dass Menschen wegen Hitze dement werden. Und sage ich mal, mein Hausarzt sagt, das liegt daran, dass die dement werden, weil sie 30 Jahre Statine fressen, weil ihnen erzählt wird, dass ihr Cholesterinspiegel zu hoch ist. Aber was war's der schon? Der war ja nicht in Stanford. Und lustigerweise kam dann nichts mehr. Also ich glaube, irgendwie Message verstanden. Und da dazu, wenn man sich das ist ja alles ein Bullshit. Also stirbt ja kein Mensch an der Hitze, davon abgesehen, dass es nicht härter ist wie zuvor. Es ist ja alles einfach erstunken. Und
also ich war kurz davor, wenn ich da einhaken darf. Ich war letzte Woche kurz davor. Ich habe mich mit letzter Kraft noch in mein wieder klimatisiertes Zimmer, die Klimaanlage ist repariert, habe ich mich auf allen Vieren hineingerobbt und die Tage überstanden. Mir wurde das Essen durch die Tür durchgeschoben und ich saß also im abgedunkelten, klimatisierten Raum. Also ich finde es ein bisschen schade, dass du dich auf dem Rücken von Schwächeren
Da muss man dazu sagen, sterben die meisten Menschen nachgewiesenerweise, vor allem Ältere, im Winter. Und vor allem primär wahrscheinlich, weil sie sich die Heizung nicht mehr leisten können.
Oder zu hoch auftreten.
Oder an Vitamin D-Mangel. Also das, da redet auch kein Mensch drüber. Und B, ich komme vom Bauernhof. Freunde des gepflegten Humors. Ich bin früher bei noch heißeren Temperaturen, sind wir draußen beim Hänger gestanden oder am Rübenacker bei fast 40 Grad. Da hat er davon abgesehen, keiner gesagt, du schmier die, wende Sonnenschutz an oder schmier die Ei. Du, wir haben uns da herbrutzen lassen. Und meine Mama, meine Geschwister und ich und die anderen Frauen aus dem Dorf sind da buckelt über den Rübenacker mit dem Hackerl und haben das Unkraut ausgekackelt. Der Vati, mein Vater war da schon etwas schlauer immer schon, der hat sich aus der Affäre gezogen, indem er gekommen ist, ui, jetzt tat er da gern mit, aber hu, der Traktor, glaube ich, ist kaputt und er muss jetzt schnell in die Werkstatt. Und aber zur Brotzeit abends, wenn er dann uns was zum Trinken bringt, so Stunden später, da ist er dann wieder da. Der war nie wieder gesehen und den Rest haben die Frauen sang- und klanglos und vor allem klaglos gemacht und mir Kinder auch. Und also mir braucht gerade was von Hitze erzählen, das ist einfach alles Hysterie.
Ich habe mich gewundert, dass er dir offenkundig folgt auf Instagram.
Weil man weiß ja nicht, ob er das dann ist oder ob das sein Team ist, das weiß ich nicht. Also im Gegensatz zu ihm mache ich meine Posts selber und bei ihm, keine Ahnung, es könnte auch
ja, er macht die jetzt sein. Auch wieder selber, glaube ich.
Jetzt ist er ja Klimaexperte, jetzt hat er das Betätigungsfeld, nachdem er sich hochgedient hat bei der WHO und genügend Impfstoff an den Mann, die Frau und das Kleinkind gebracht hat, ist er natürlich aufgestiegen und jetzt darf er natürlich die als Klimaprophet dann das Ende unseres Daseins und der Menschheit verkünden. Und da freuen wir uns natürlich, da kommt bestimmt auch einiges. Aber ich werde sicherlich vor ihm nicht einknicken, aber keine Angst davor.
Zu wenig Salz, glaube ich, macht auch ein bisschen dement, habe ich gehört. Also wenn man so ganz
nachdenkt. Ich glaube ja, dass wenn man eigentlich sich permanent die Haare färbt, er hat so einen gefärbten Playmobil-Helm auf und ich glaube, dass das auch ein bisschen deppert. Und das in Verbindung mit niemals Zähne putzen, das ist nicht gut. Die Keime, die da entstehen. Das
ich glaube nicht, dass es gefärbt ist. Ich glaube, dass ein Stofftier von früher sein Innenleben verloren hat und er sich also diese Außenhülle umwandeln hat lassen.
Dass er ein Fiffi auf hat.
Ja, das glaube ich schon. Also das kann nicht echt sein. Das kann nicht echt
sein. Das kann auch sein. Also wenn es gut gemacht ist, vielleicht ist es ja wirklich so gut gemacht, dass er Fiffi ist, aber ich glaube, dass er es einfach schön gefärbt hat mit irgendwas, was er mit der Schuhcreme oder so was dann aufschmiert. Männer, die sich die Haare färben, das ist sowieso lächerlich, da braucht man nicht diskutieren. Und halt, ich bin halt einfach der Meinung, wenn ich Gesundheitsminister war und ein Maul voller verfaulter Kauleisten habe, dann muss ich halt einfach stark sein.
Vielleicht ist er Engländer im Herzen. Kann ja auch sein.
Ja, so viel Humor traue ich ihm nicht zu, tatsächlich. Ja, aber du, ich war dann in Salzburg und habe einen, das muss ich unbedingt erzählen, habe mir gedacht, einen Unternehmer getroffen, einen Familienunternehmer im besten Sinne. Und ich habe gemerkt, also der ist mittlerweile ausgewandert aus Deutschland, weil er es, ich zitiere, nicht mehr ertragen hat, was sich in Deutschland abspielt. Da habe ich gesagt, ja, was er konkret meint. Also es gibt ja vieles, was man in Deutschland nicht mehr ertragen kann. Und dann hat er gesagt, ja, den wirtschaftlichen...
Die Hitze zum Beispiel.
Nein, den Exodus der Wirtschaft. Und er hat mir ein Beispiel genannt. Er sagte, er hat einen Hilferuf, hat ihn ereilt. Und ist wirklich so ein Familienunternehmer im besten Sinne. Weißt du, was ich meine? Einer, der sich um seine Mitarbeiter kümmert, der schaut, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben. Einer, der mit Leib und Seele Unternehmer ist in, ich weiß nicht, zigfacher Generation und einfach mit Herzblut dabei ist und dem einfach wirklich das auf der Seele brennt, zu sehen, wie bei uns das Rückgrat unserer Wirtschaft vernichtet wird, sehenden Auges. Und der hat gesagt, ihn hat der Hilferuf eines anderen Unternehmers ereilt, auch Familienunternehmer in vierter Generation mit einem Wahnsinnsunternehmen. Also ich sage jetzt nicht, beschreibe es jetzt gar nicht, was die machen, weil sonst fühlt sich derjenige irgendwie demaskierend ist oder einfach, das ist einfach, macht man einfach nicht aus Anstandsgründen, weil ich habe den nicht gefragt, ob ich das erzählen darf, die Geschichte. Auf alle Fälle ist es einer dieser Hidden Champions aus dem baden-württembergischen Raum. Ein Familienunternehmen in vierter Generation, der Nachfolger hätte seine Tochter, die diplomierte Betriebswirtin, darf das weitermachen. Die Firma hat fast 300 Mitarbeiter, die ernähren 300 Familien im Raum. Die machen volle Auftragsbücher, die machen einen Wahnsinnsumsatz, einen dreistelligen Millionen Umsatz im Jahr. Die haben die Firma, der Unternehmer hat das letzte, also wirklich den letzten Cent seines Privatvermögens in die neue Betriebsstätte investiert. Und ich habe Fotos davon gesehen. Und der hat gesagt, also wirklich alles auf dem neuesten Stand, denen macht keiner was vor. Es gibt weltweit keinen, der das in dieser Professionalität kann. Jetzt kommst du. Die Bank möchte ihr Darlehen zum 30.09. dieses Jahres zurück. Und wenn ihr das nicht unterreden wollt, sagt ihr, aber von welcher Summe reden wir denn, mit der man diese Firma unterstützen müsste? Er sagt, von einem zweistelligen Millionenbetrag. An dem kann es ja nicht scheitern. Dann hat dieser Unternehmer eben gesagt, doch, daran scheitert es, weil die Firma, die hat niemand in der Politik, die hat keine Ansprechperson, die haben keine Anlaufstelle, die sie da anlaufen können, die sie ansprechen könnten und sagen könnten, du, wir bräuchten da eure Unterstützung, damit wir weitermachen können, damit wir für 300 Familien in unserer Region weiterhin Lohn und Brot herkriegen. Und das ist für mich unverständlich. Habeck hat mit Northvolt 600 Millionen in den Sand gesetzt. Wir zahlen weiterhin Entwicklungshilfe an China. Und können ein Familienunternehmen vierter Generation, das einen zweistelligen Millionenbetrag bräuchte, nicht unterstützen. Wir unterstützen NGOs wie die sogenannte Kabul-Brücke, die in Pakistan hockern und schauen, dass irgendwelche schwindligen Afghanen an Bord von einer Lufthansa-Maschine kommen, damit sie nach Deutschland ausgeflogen werden, weil sie angeblich dort in Afghanistan die große Stütze waren und jetzt mit 2000 Mann unbedingt nach Deutschland einfliegen müssen. Das unterstützen wir alles. Aber Familienunternehmer, die das Rückgrat dieses Landes sind, die können wir nicht stützen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann können wir zusammenbacken.
Ja, ist natürlich sehr bedauerlich, wobei ich mich schon frage, was er eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht hat, wenn es darum ging, den örtlichen Landrat zu schmieren, wie es ja eigentlich üblich ist. Also wenn er keine Ansprechperson in der Politik hat, die ihm jetzt bei den Banken helfen kann, dann hat er wahrscheinlich am falschen Ende gespart. Sowas könnte
vielleicht
jetzt hier
hat er einfach Anstand und schmiert keine Politiker. Und vielleicht lässt sich auch nicht jeder Politiker schmieren. Das weiß ich nicht. Aber weißt du, ich denke mir, dann sage ich, wieso sind die nicht lauter? Dann hat der Unternehmer, mit dem ich lang gesprochen habe, gesagt, weil es noch nicht weh genug tut. Sagt er, der Aufprall ist noch nicht da. Sagt er, wenn du 200 Stockwerke in die Tiefe fällst, dann hast du keine Schmerzen, dann tut er nur nichts weh. Aber irgendwann kommen die Schmerzen. Und das ist unvermeidbar, meint er. Und dann habe ich gesagt, aber es muss ja irgendwie eine Lösung aus diesem Desaster geben. Und dann hat er wirklich völlig konsterniert gesagt, das sehe ich momentan nicht, Frau Gruber. Und dieses Gespräch hat mich echt fassungslos und etwas deprimiert und pessimistisch zurückgelassen. Und was dann denke ich mir, für alles ist Geld da. Wir liefern Milliarden in alle Welt, verschenken wir, ohne zu prüfen, wo dieses Geld, selbst wenn es gute Projekte im Ausland wären, wir prüfen nicht einmal, ob das überhaupt für diesen Zweck verwendet wird. Das ist das, was mich daran stört. Und da lassen wir Unternehmer, die wirklich ihr Herzblut und ihr privates Vermögen investieren, am ausgestreckten Arm verhungern. Und das meine ich fast schon wörtlich, weil da hängen ja, wie gesagt, 300 Familien in dem Fall dran. Und da habe ich echt nicht schlafen können die ganze Nacht. Und derjenige hat auch gesagt, er hat schlaflose Nächte deshalb. Obwohl er mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland wäre, sagt er, weil er es nicht mehr erträgt, dem zuzuschauen.
Aber der Mittelstand sagt ja, es geht jetzt aufwärts. Also die Mittelstand.
Das sagt die Politik, dass der Mittelstand das sagt. Ich glaube nicht, dass der Mittelstand das sagt.
Naja, also es gibt einige Anzeichen dafür, dass es die Stimmung sich in der Wirtschaft ein bisschen dreht, hat auch Friedrich Merz in der Regierungserklärung,
Alter, sag ich, ja, Generalaussprache
gesagt, ja. Und man merkt ja auch, dass sich was tut im Land, dass es vorangeht.
Mercedes Trucks entlässt 5000 Mitarbeiter.
Das profitabler zu werden, ja, natürlich, um für die restlichen Mitarbeiter ein zuverlässiger Arbeitgeber für die nächsten Jahre zu sein, wahrscheinlich.
Ja, genau. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das habe ich vergessen vorhin, an was es natürlich scheitert, woran es liegt, dass Unternehmer ins Straucheln kommen. Energiekosten, Lohnkosten, primär Energiekosten, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind.
Und ein bisschen Bürokratie wahrscheinlich, die wir auch
natürlich
noch.
Natürlich auch, völlig klar. Also ja, der Unternehmer hat zum Beispiel gesagt, er hat ein neues Bürogebäude gebaut für seine Mitarbeiter und das ist in der Pampa. Und dann hat er extra große Fenster gemacht, damit er gesagt hat, er wollte, dass seine Mitarbeiter in lichterfluteten Räumen sitzen können. Und er hat extra große Fenster gemacht, damit das und die einmal aufmachen können, weil da ist nichts, da ist kein Verkehrslärm, da ist gar nichts. Und einfach frische Luft, dass die Leute einfach eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Und dann kam jemand vorbei, Landratsamt, die Fenster müssen zugeklebt werden.
Gesagt, zugeklebt?
Geklebt. Die müssen so konstruiert werden, dass man sie nicht mehr öffnen kann. Das ist ja völlig kontraproduktiv. Sag ich, lassen Sie meine Leute doch durchschnaufen, lassen Sie sie doch atmen. Nein. Nein, nein, da kam irgendein Sesselpupser, Fensterzugklebbeauftragter 1, der einen Gender-Lehrstuhl hat oder und dann noch Nebenfach, weiß ich nicht, Laktoseintoleranz studiert hat, weiß ich nicht. Und auf alle Fälle waren die da, sind die da zu Wort eingefallen und die mussten diese Fenster zukleben, das musst du dir vorstellen.
Das ist ja, wäre schon nichts für mich. Wenn ich nicht lüften kann, falle ich irgendwann ohnmächtig um.
Du, ich war in England, wir haben ja zu zweit in einem Zimmer geschlafen und da waren halt nicht so tolle Hotels dabei und unter anderem auch welche, wo du die Fenster nicht aufmachen kannst. Und da war es schon. Und ich war mit einer Raucherin im Zimmer, die dann immer einfach irgendwie rausgegangen ist. Und gesagt, du, ich muss runter mit dem Aufzug, ich gehe nicht rauchen, weil ich da stick. Und ich habe gesagt, und ich lag dann teilweise im Bett und ich wollte die Klimaanlage, weil die hat genau auf unser Bett blasen, die wollte ich natürlich auch nicht ummachen, weil da bist du dann, wie du hörst, ich bin eh schon heiser. Und dann hat wir werden sterbenskrank. Und da liegst du im Bett und denkst dir, jetzt tief durchatmen, keine Panik, einfach dich konzentrieren, auch diese Nacht geht vorbei. keine Panik, durchhalten, es wird wieder morgen und dann kannst du vor die Tür gehen und durchschnaufen.
Wobei ich sehr fürsorglich finde, dass deine Freundin nicht im Zimmer geraucht hat, wenn man die Fenster nicht aufmachen kann. Das ist doch schon mal...
Deshalb ist sie auf Reinigung.
Sehr nett. Ja. Klimaanlagen werden auch selten gereinigt in Hotels. Ich hab mal eine stellvertretende Hoteldirektorin gedatet, die mir erzählt hat, sie würde im Hotel, wenn man selber die Klimaanlage regeln kann, nie anmachen, weil die Filter nie gereinigt werden. Du atmest also Keime ein, gerade im Ausland. Ja, ganz schlecht.
Übrigens auch, da war meine Freundin total überrascht, weil sie hat den eigenen Föhn dabei gehabt. Also für sich selber und für mich. Dann habe ich gesagt, super, weil. Und die anderen haben gesagt, ja, im Hotel, da ist ja ein Föhn. Und ich habe gesagt, niemals, 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 never fucking ever den Hotelföhn benutzen. Weil? Weil, ja, natürlich, weil der, die, wenn, da ist irgendein grindiges Mandal, der hat Schuppen, der hat, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendein drei Tage nicht mehr gewaschen, der holt sich das hin. Das saugt natürlich auch alle Hautpartikel und den ganzen Dreck von demjenigen, der das vorher benutzt hat, an. Und wenn du das anmachst, spuckt dir das wieder aus. Das ist das Unhygienischste, was es gibt, neben diesen Handtrocknen. Never ever Handtrockner benutzen. So machen und mit dem Klopapier die Tür vom Klo wieder aufmachen. Goldene Regel, niemals Handtrockner benutzen und niemals irgendeine Form von Gebläse öffentlich oder irgendein Föhn oder, wie gesagt, Klimaanlage.
Das mit dem Föhn ist neu für mich. Du weißt, dass ich ja im Hotel Phobiker bin und zum Beispiel die Fernbedienung nicht benutze, aus Gründen. Aber mit dem Föhn, das muss ich mir jetzt mal...
Fernbedienung, da gibt es ja kurz, hat die Mutti, ich bin doch eine alte Hotelübernachterin, schon beruflich bedingt, da habe ich immer so kleine Plastiktüte dabei und du tust als allererstes mit einem Desinfektionstuch die Fernbedienung rein, weil immer allein der Gedanke, dass da irgendwelche japanischen Geschäftsleute sitzen und sie dann den Hardcore-Porno reinziehen und dann, weißt du, in der einen Hand Fernbedienung, in der anderen...
Ja, wobei der Trend geht ja da zum Smartphone, ist ja billiger und es erscheint auf der Rechnung nicht mehr die Multimedia-Dienstleistung wie früher, wo man das verschleiern musste, aber mir wird es schon reichen, wenn irgendeiner den Zimmerservice bestellt und mit fettigen Fingern dann die Fernbedienung benutzt. Daran habe ich jetzt wieder gedacht.
Das war mir wurscht, aber weißt du übrigens, was du auch nie benutzen darfst? Goldene Regel, niemals, gibt es immer.
Das Bett.
Ja, da, also, nein, das Bett ist auch, da darfst du nicht drüber nachdenken. Also ich habe eine Kissendecke in meinem eigenen, die Tagesdecke sofort im Schrank verstauen, sofort. Ja. Und da liegen fremde Leute einen Hund drauf und die dreckigen Koffer mit die Wurst. Den Wasserkocher, wenn du einen Wasserkocher im Zimmer hast, weil, und da auf sowas kämen du natürlich gar nicht, aber ich habe Videos gesehen, dass Leute in diesen Wasserkochern, kein Scheiß, ihre Unterwäsche und ihre Socken auskochen. Und du machst dir schön dein English Breakfast Tee dafür, weißt du,
oh Gott, ich kann der hat ein wenig Geschmäckle. Ja, aber wir waren vorhin schon wieder so negativ, was die Rahmenbedingungen in Deutschland angeht. Man muss auch mal loben können. Und ich zum Beispiel fühle mich ein Stück weit wieder sicherer, weil ja die Abschiebeoffensive, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Bundesregierung endlich Früchte trägt und Jimmy Blue Ochsenknecht nach Österreich ausgeliefert wird. Über Tage.
Wahnsinn.
Über Tage die Schlagzeilen.
Ich habe durchgelesen. Ich habe gedacht, ich trat durch. Weißt du, dass der 10 Tage unterwegs ist bis Österreich, weil die in den einzelnen JVAs warten müssen, bis dann der nächste Transport geht. Die machen da, glaube ich, irgendeinen Sammeltransport. Der ist bis zu 10 Tagen unterwegs, bis er nach Österreich wird. Und weißt du, dass dem bis zu 3 Jahren Haft drohen?
Also um es nochmal juristisch zu rekapitulieren, der junge Mann hat eine Hotelrechnung in Österreich nicht bezahlt, offenkundig. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber es steht im Raum der Vorwurf, dass er 10.000 Euro
14.000, dort, glaube ich, waren's.
Oder ja, ein bisschen über 10.000 Euro verfressen, versoffen und verschlafen hat.
Dann muss man mal ganz ehrlich sagen, die größte Rechnung war, glaube ich, die Essensrechnung, weil mit Freunden irgendwie die Magnumflaschen, Rosé-Champagner und ich weiß nicht was, da haben sie sogar die Quittung irgendwie in der Bild-Zeitung abgedruckt, wo sie sagt, also es war schon eine Gelage vom Allerfeinsten, aber okay, also ja,
Zechbrellerei
ist kein Kavaliersdelikt, ist ja klar, und ich glaube, er hat die Frechheit noch besessen, hat zu diesem Hotelier, den er irgendwie kannte, der hat einfach die Rechnung da hinschicken lassen, hat so gesagt, ja, nach dem Motto, der soll das übernehmen und irgendwer oder die Allgemeinheit oder vielleicht der Vater, keine Ahnung. Also er hat sich einfach der Rechnung schnellstens entledigt, aber natürlich ist das kein Kavaliersdelikt, das ist kein Benehmen, keine Frage. Aber das ist jetzt auch kein Kapitalverbrechen und 3 Jahre Gefängnis. Du, ich habe jetzt gerade gestern gehört, dass, ich weiß nicht mehr, wo es war, man vergisst ja die ganzen Orte, weil es so viele sind, dieser Afghane oder Syrer, der diesen 55-jährigen Jogger in Esslingen, glaube ich, einfach aus Lust und Laune an einem Nachmittag in seiner Mittagspause der Stocher hat oder also auf alle Fälle getötet hat, der ist freigesprochen worden. Die Richterin, natürlich eine Richterin, hat gesagt, also es wäre außer Frage gestanden, dass er der Täter wäre, aber man könne keine Tötungsabsicht entdecken. Jetzt haben sie in die Psychiatrie gesteckt. Also er geht in die Psychiatrie, da sitzt die Frau dieses getöteten, unschuldigen Mannes im Gerichtssaal und schaut zu, wie der Täter freigesprochen wird. Hat übrigens auch die Staatsanwaltschaft gefordert. Also es ist völlig außer Frage, nachdem er vorher schon einen Hausmeister bedroht hat und irgendwie auffällig war und natürlich auch bei der Polizei bekannt war, bringt er einen Menschen um und macht sich jetzt einen lustigen Lenz in der Psychiatrie. Und Jimmy Blue Ochsenknecht, wenn es blöd läuft, geht vielleicht ins Gefängnis.
Das ist die Verhältnismäßigkeit in unserer Justiz, aber irgendwo muss er mal anfangen. Ja,
naja, mit
der sicherheitspolitischen.
Ich wüsste genau, wo ich anfangen würde. Aber übrigens auch, ich würde anfangen, Frau, wie heißt Frauke Brosius-Gersdorf nicht zur Verfassungsrichterin zu ernennen. Da würde ich zum Beispiel anfangen.
Ist ja schon, wenn wir Freitag erscheinen, schon abgestimmt. Bin gespannt, ob sich die Union nochmal dagegen wehrt. Die Frau hat ja eine Maskenpflicht, glaube ich, nein, eine Impfpflicht in der Verfassung verankern wollen. Was ich schon mal als Küchenjurist grenzwertig finde, muss ich sagen.
Ja, und ich weiß nicht, hast du die bei Lanz gesehen? Also ich habe Angst vor solchen Weibern. Ich sage bewusst Weibern. Das ist, sie lässt ja also wirklich auch das kleinste bisschen Mitgefühl und Menschlichkeit und Warmherzigkeit vermissen. Mir wird Angst, wenn ich sowas sehe, wie Frauen fordert. Die fordert ja Abtreibung bis zur letzten Minute vor der Geburt. Das muss man sich mal vorstellen.
Irgendwie straffrei
mit der Begründung, straffrei, ja, also dass es straffrei gemacht wird, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Ich meine, ich habe jetzt noch nie ein Kind gekriegt, aber das quasi, dass das menschliche Leben erst mit der Geburt anfängt. Ich glaube, jede Frau, ich konnte nicht mitreden, wie gesagt, aber ich glaube, jede Frau, die schon mal schwanger war, die wird das anders sehen. Und ich finde das, so viel Empathielosigkeit, ich finde das gruselig. Auch dieser Duktus, den sie verwendet, sie will ein AfD-Verbot durchsetzen und hat dann bedauert, dass man ja leider die Wählerschaft der AfD nicht wörtlich beseitigen könne. Was ist denn das für Sprache?
Also sie macht auch ein bisschen einen voreingenommenen Eindruck, muss ich sagen. Und ich dachte immer, dass man ein bisschen objektiver sein muss. Da klingelt es schon wieder an allen Ecken und Enden natürlich. Die Alarmglocken schrillen überall.
Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ich habe nichts bestellt. Ich bin ja
Lieferando. Oder der Verfassungsschutz natürlich, kann auch sein. Ja.
Warte mal, ich habe mein Bademantel in der Wäsche, aber ich habe ja mehrere, Gott sei Dank.
Ja. Aber das bin gespannt, wie es ausgehen wird. Macht mir auch ein bisschen Sorge, weil solche Leute nicht über unsere Verfassung richten sollten. Also das geht ja da um grundlegende Fragen. Und wenn jemand schon mit so einer vorgefestigten Meinung in dieses Amt hineinkommt, dann lässt es nichts Gutes vermuten. Aber man sollte sich auch kein Lanz mehr anschauen. Ich habe neulich bei Markus Lanz Janine Wissler gesehen. Die ist ja fast genauso schlimm wie unsere Freundin Heidi Reichenegg. Nicht ganz so verbissen.
Heidi Reichenschreck.
Ja, auch sehr so ein bisschen kläffend in der Art. Und die hat eine völlig neue Denkweise reingebracht, über die ich lange sinniert habe. Nämlich hat sie gesagt, man könne, um den von dir zitierten afghanischen Straftäter nochmals aufzugreifen, den könne man gar nicht nach Afghanistan abschieben, weil wir für den ja eine staatsbürgerliche Verantwortung haben, sinngemäß. Und was könne denn die afghanische Bevölkerung dafür, dass der Mann hier straffällig geworden ist? Und so habe ich das noch gar nicht gesehen. Da ist natürlich was dran, weil wenn jemand hier straffällig wird, egal von wo er kommt, dann muss ich natürlich auch das Land, in dem er straffällig geworden ist, drum kümmern, dass er wieder in die Gesellschaft integriert werden kann und nicht das Heimatland die Suppe auslöffeln, die wir ihm hier eingebrockt haben.
Das sind schon derartig akrobatische Gedankengänge, da würde ich empfehlen, irgendwie bei einer Turn-WM teilzunehmen oder so. Das ist ja, also auf sowas musst du erst mal kommen. Aber wir leben in Zeiten, wo die Realität nicht nur verleugnet wird, sondern sie wird derartig verdreht, dass wenn du hinschaust, das immer erst für Satire hältst. Also wenn ich das, wie der hinten da, deine Anti-Grabsch-Plakate, wenn du sowas siehst, wenn ich sowas irgendwo sehe auf X oder, keine Ahnung, Bild online, dann denke ich mir immer, na lustig, da hat wieder irgendwer, das ist weiß ich nicht, irgendein Kollege von mir hat sich einen satirischen Scherz erlaubt und ich sage,
In diese Kategorie fällt auch die Regelung der Stadt Köln, die den Begriff Spielplatz abschaffen möchte und ersetzen durch Spiel- und Aktionsflächen, weil der Spielplatz oder der Begriff Spielplatz nicht alle jungen Menschen umfasst und natürlich einige Bevölkerungsgruppen ausgrenzt.
Vielleicht sollte man als Drogenumschlagsplatz für australische Drogenumschlagplatz für australische Austauschstudenten.
Unter anderem, natürlich. Es sollen sich alle jungen Menschen angesprochen fühlen, was mit dem Wort Spielplatz natürlich nicht geht.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da war in England, als das war.
Ja, da war das. Das hat mich schon gewundert, dass ich nichts von dir höre, als das in der Zeitung stand. Aber es ist so. Spiel- und Aktionsfläche, es werden jetzt die Schilder geändert. Und es soll ein Begegnungsort werden, der auch die Diversität,
pass auf,
die
Diversität. Spiel- und Aktionsflächen, ja. Das erinnert mich also ein bisschen auch an so Swingerclub-mäßig oder so ein bisschen pädophilen Spieleckerl. So.
Was auch immer auf der Aktionsfläche halt möglich ist. Finde ich gut, dass man sich darum kümmert. Köln hat sonst keine Probleme auch.
Ja, völlig klar.
Außer im Freibad natürlich mit rothaarigen Frauen. Aber sonst läuft es in Köln. Wo es nicht so gut läuft, auch das wieder bei Lanz Thema gewesen ist, in unseren Grundschulen. Eine Grundschullehrerin aus Wiesbaden hat sich dort beklagt, dass junge Menschen manche Begrifflichkeiten nicht mehr kennen. Also Spielplatz wahrscheinlich auch nicht, Spiel- und Aktionsfläche bald schon, aber die hat gesagt, also ganz einfache Wörter wie zum Beispiel Bach oder Hecke würde von Kindern nicht mehr verstanden werden, weil einfach die sprachliche Kompetenz fehlt und natürlich auch die Verbindung zur Natur und überhaupt.
Die Verbindung zur Natur, weil wenn man einen Schulausflug macht, dann geht man ins Kino mittlerweile. Und nimm zum Beispiel einfach mal aufs Land oder macht einen Wandertag oder macht zum Beispiel, was ja mein Cousin, der ist Landwirt, der empfängt regelmäßig Schulklassen, einfach damit die sehen können, wie läuft es überhaupt auf dem Bauernhof? Wie sind denn da die Tiere? Ist denn der Landwirt überhaupt der große Tierquäler und Landschaftsvernichter, von dem immer die Grünen und die Linken so gern reden? Oder ist es einfach doch ein Familienbetrieb, wo die Leute mit Herzblut für unsere Ernährung sorgen? Und das wird halt in der Stadt einfach nicht mehr gemacht. Du, wenn ich mal jetzt, meine Nichte hat einen Realschulabschluss gemacht, wenn man da in der Deutsch, im Fach Deutsch die Aufgaben anschaue, es ist alles, also im Fach Deutsch, weißt du, was ihre Textaufgabe war? Solarbetriebene Boote im Amazonas. Ja, das interessiert im Amazonas keine alte Sau, als solarbetriebene Boote. Und wir, es geht nur in den Themenkreisen, egal in welchem Fach. Unsere Demokratie, die ja so toll ist, dass wir Meldestellen brauchen und jeden Andersdenkenden irgendwie anschmerzen. Unsere Demokratie und dann nur irgendein Klimascheiß. Das hat mit Bildung und Wissen nichts zu tun. Und um den Kreis damit zu erweitern, dass die Kinder nicht wissen, was ein Busch und eine Hecke ist, das ist ja noch eins weiter. Ich habe eine Grundschullehrerin, die hat gesagt, in der ersten Klasse, jetzt reden wir aber bei uns am Land von Schulklassen, die eigentlich noch Zugang zur Natur haben müssen, sie sagt, sie bei der Hälfte ihrer Kinder, die sitzen bei ihr in der ersten Klasse im Unterricht, die sind nicht ansprechbar, weil sie sofort erkennt, dass die Kinder ausschließlich am Laptop, am Handy oder vor TikTok hockern. Sie sagt, die muss sie anfassen und muss, die schauen sie an, die schauen durch sie hindurch und sie muss die anlangen und muss sagen, machst du das bitte? Kannst du das bitte?
Aber darf sie die Kinder anfassen oder ist das übergriffig? Schwierig.
Sie erreicht die nicht anders, sagt sie. Die sitzen da, nur mit Ansprache funktioniert das gar nicht mehr. Bei der Hälfte ihrer ersten Klasse. Also das ist das, was Jonathan Haidt, Jugendpsychiater aus Amerika, schon gesagt hat. Deshalb würde er bis 16 den Schulen und überhaupt den Eltern empfehlen, Kinder von Social Media fernzuhalten.
Wäre ich sofort dafür. Wobei ich auch leicht ablenkbar war als junger Schüler und habe unter der Bank habe ich immer clever und smart gelesen. Man musste mich auch anfassen, um mich in den Unterricht reinzuholen. Das war damals das TikTok der 80er Jahre.
Ja, aber die Comic-Hefte. Du warst halt einfach abgelenkt oder hippelig oder du hast wie mir geratscht ununterbrochen. Aber das ist ja wieder was anderes. Ich sag, die sitzen lethargisch auf ihrem Platz und starren vor sich hin. Und das ist, sie sagt, das ist dramatisch. Und ich habe den Ausschnitt auch gesehen von Lanz, was ja noch viel fürchterlicher war, ist, dass diese Lehrerin, ich habe den Namen vergessen, ja gesagt hat, dass sie ja Lehrermangel hat, natürlich aufgrund dieses großen Bedarfs an Integrationsklassen und Sprachunterricht und dass sie deshalb Leute, die eigentlich überhaupt keine Ausbildung haben, Seiteneinsteiger, also irgendwie anspricht und dann, ja, dann hat doch die unsere Frau Prien gesagt, ja, aber die unterrichten dann nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, selbstverständlich unterrichten die. Ja, aber das ist nicht erlaubt. Er sagt, ja, aber die unterrichten. Ja, aber das geht doch nicht. Dann hat die gesagt, ja, aber wann waren Sie denn zum letzten Mal in einer Schulklasse, Frau Prien? Ah, ich bin da, in hunderten von Klassen war ich dann irgendwie, wo du denkst, wo leben diese Politiker? Wo, in welchen Sphären schweben die? Dass sie keine Ahnung mehr haben, mit was für Problemen sich Leute in normalen Berufen als Lehrer, als Handwerker, als Unternehmer rumschlagen müssen tagtäglich.
Und dafür sind wir da, um auch den Bildungsauftrag, den der Staat nicht mehr nachkommt, zu erfüllen. Ich habe mir da Faustformeln überlegt, um halt den Bach jungen Menschen wieder ja, begrifflich zu machen. Wenn
du bieselst, entsteht ein Bach.
Wenn ein solarbetriebenes Boot drin fahren kann, ist es schon ein Fluss. Wenn nicht, ist es ein Bach, würde ich sagen. Ciao. Oder?
Das hast du, also du bist halt einfach um so viel gescheiter wie ich. Das hat, ja. Kannst du das immer gleich.
Fragt halt mich.
Ja,
ja. Frau Prien, hallo. Ja, ich bewerbe mich jetzt auch, glaube ich, wenn man als Quereinsteiger, ich bin bloß ein bisschen ungeduldig. Das ist mein Problem. Ich wäre zu ungeduldig und würde dann, weil ich ja so zum Jähzorn und zum Cholerischen neige, wahrscheinlich relativ schnell Disziplinarverfahren kriegen, weil mich ja Eltern, so Helikoptereltern, dann wahrscheinlich noch während der ersten Stunde aus dem Dienst entfernen lassen, weil ich die Kinder anschreie.
Du, aber dann mach dir keine Sorgen, beim Großteil der Kinder, zumindest denen mit Migrationshintergrund, das siehst du nie Eltern, weil die kommen nicht in den Elternsprechtag.
Ja, zu mir dann schon wahrscheinlich, mit den Brüdern und den 25, die auch den Bademeister bei dir in Erding begrüßen.
Alle haben. Brüder von Savasan Chibli tauchen ja, so bei es. Dir auf.
Schwierig. Zu den Lehrern kommen schon hin und wieder Familienmitglieder, zu den Lehrerinnen weniger wahrscheinlich. Aber ja, das gleicht sie aus. Also. Gleicht sie alles aus. Wir wollen aber nicht so pessimistisch schließen, oder? Ich bin ein bisschen versöhnt mit den Grünen, muss ich sagen. In letzter Zeit.
Ich hab einen Schlaganfall gehabt.
Nein, ich habe den ersten sinnvollen Vorschlag der Grünen seit 1983 und dem erstmaligen Einzug in den Bundestag gehört. Die Grünen fordern eine Preisbremse für Speiseeis. Und da muss ich sagen, bin ich sofort dabei. Ich habe letzte Woche unser Auto verpfändet, um für die ganze Familie Spaghetti-Eis bei uns zu holen. Es ist unfassbar. Weißt du, was das Spaghetti-Eis mittlerweile kostet?
Ich zehn
Euro. 59.
Schau, meine Stammeisdiele hat nämlich zugemacht, Kaffee Grünau in Erding, wenn es jemand interessiert. Und Spaghetti-Eis, gut, ich war jetzt beim Giovanni war jetzt heuer noch nicht, aber da hat es immer so 7,50 hat es immer gekostet, oder? Spaghetti-Eis.
Fast 10, wow. Es ist fast so teuer Wahnsinn. Wie die Masse auf der Wiesn.
Ja, aber ist es dann wenigstens eine riesige Portion, eine, wo du dann wirklich sagst, so, jetzt passt nichts mehr rein, weil ich so einen ganz kalten Bauch habe?
Das kann ich leider nicht sagen. Ja, weiß ich nicht, weil ich natürlich zu wenig Geld dabei hatte, um 4 Spaghetti-Eis zu kaufen und wir dann jeder mit einer Kugel wieder nach Hause gegangen sind, wofür der 20er Grad gereicht hat. Also früher war das irgendwie anders und deswegen muss man die Grünen auch mal loben. Das sind lebensnahe Vorschläge und in dem Fall Zustimmung von mir. Preisbremse beim Eis soll allerdings nur für eine Kugel. Also eine Sorte pro Eisdiele. So ein bisschen wie das alkoholfreie Getränk im Bierzelt. Eine Sorte für Normalverdiener wie mich.
Nur eine Sorte ist billiger und der Rest ist...
Ja, genau. Ja, du kannst es ja nicht vorschreiben. Aber
und die Sorte schreibst du dann aber schon vor. Das ist dann Hanfeis oder...
Matcha-Hafer. Ohne Laktose.
Genau, ja. So Scheißeis.
Aber es geht in die richtige Richtung, finde ich. Wenn es jetzt wieder heiß wird, bevor wir alle sterben... Genau. Und Herr Lauterbach sich aufregt, zumindest noch billiges Eis essen.
Ja.
Es wird wieder warm am Wochenende.
Gott sei Dank. Ich habe nämlich 2 Open-Air-Veranstaltungen. Kann ich Werbung machen dafür? Ich bin mit Opern auf Bayerisch im Kloster Benedikt Beuern am Freitag. Was ist das für ein Datum? Wenn wir jetzt senden, also jetzt der Freitag. Und am Samstag,
11. Juli.
11. und
11.
am 7. Samstag, 12. am... am Stadtplatz in Linz.
Ist nicht ausverkauft.
Ich glaube, das sind relativ große Veranstaltungen und ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass es kein Kabarett ist, sondern tatsächlich Musik mit gelesenen Texten, die aber sehr lustig sind und sehr unterhaltsam. Also wenn jemand noch nichts vorhat, es wird wieder schön, also es ringt uns nicht ins Knack. Ich würde mich sehr freuen. 11. in Benediktbeuern, 12. in Linz am Domplatz.
Restkarten an der Abendkasse.
Sozusagen, genau.
In diesem Sinne?
Also ich habe nichts davor, weil ich kriege eine ganz kleine Fixgage, weil und die ist genauso wie die der anderen Kollegen. Und also ich sage das nur, weil es einfach schön ist, wenn eine gute Stimmung ist und möglichst viele Leute draußen sind.
Ich bin gespannt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder oder hast du wieder einen Auslandsaufenthalt
Nein,
vor?
Nein, diesmal nichts. Ich bleibe da und arbeite mir die ganze Liste von Sachen ab und tue natürlich schauen, dass hier alles hitzefest ist, weil
ich war... Zugleben, Fenster zugleben.
Alles Fenster zugleben und alles zu Tode wässern und habe ja viel zu tun.
Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ein schönes Servus. Wochenende. Passi. Ciao. Und du, die Lampe, das Licht, das teure, was du da gekauft hast, das schaut super aus. Du schaust nicht mehr aus wie 8 Wochen alte Wasserleuch. Super. Wirklich schaust aus
wie frisch. Man kann es aber leider nur auf der rechten Seite.
Als ob du mit dem Jimmy Blue Ochsenknecht gerade irgendwie aus dem Urlaub in Mali kommst.